Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Spargelsaison, die geht ja gerade zu Ende und das bedeutet für so manche Spargelstecher, dass es dann zurückgeht nach Polen, Rumänien, Bulgarien. Aber auch in anderen Branchen, da stehen Menschen aus anderen Ländern an deutschen Fließbändern, machen Hotelbetten sauber, die putzen Büros, die rennen mit Pizzas oder Päckchen zu uns nach Hause. Und dass sie dann zu Hause denselben Pizzaboten selten zweimal sehen, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass in vielen von diesen Billigbranchen eine Fluktuation sehr, sehr hoch ist. Und das ist vielleicht auch kein Wunder. Der Reporter Sascha Lübbe, der nennt diese Menschen, die da so oft im Verborgenen schuften, die Unsichtbaren. Und er hat einige von ihnen getroffen. Und was die ihm erzählt haben über ihre Arbeit, über ihr Leben als Ausländer in Deutschland, das erzählt jetzt wiederum Sascha Lübbe in seinem Buch. Und das heißt, ganz unten im System, wie uns ArbeitsmigrantInnen den Wohlstand sichern. Erzählt es aber auch hier im Deutschlandfunk Kultur. Hallo Herr Lübbe, grüß Sie.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Sie haben eine Menge plastische Beispiele in Ihrem Buch. Nennen nur mal ein paar. Fabio und Adrian, die schuften auf Baustellen länger, als es das Gesetz erlaubt und werden dafür nicht mal voll bezahlt. Oder Eugen und Petre, die sind nach Deutschland gelockt worden, haben nicht so richtig vorher gewusst, was sie erwartet und stehen jetzt fließbandmäßig im Schlachthof. Oder Samim und Umid, die wusste überhaupt nicht, dass das gibt. Die arbeiten so viel auf der Autobahn, dass sie da quasi leben und ihre Familie nur noch per Handy gelegentlich zu Gesicht bekommen. Mögen Sie mal rauspicken, ein oder zwei, wer Sie besonders beeindruckt hat? Was hat der oder die Ihnen erzählt?
Ich glaube, beeindruckend waren letztlich alle Geschichten. Ich glaube, die Geschichte, die mich am meisten mitgenommen hat, also persönlich mitgenommen hat, war tatsächlich die von Eugen. Das ist so ein, der war 25, das ist ein Rumäne. Dem hat man in Rumänien gesagt, der arbeitet in einer Salamifabrik, der schläft in einer schönen Wohnung, der arbeitet 8 Stunden pro Tag und dann ist er mit seinem, die haben es auch relativ spontan über Nacht irgendwie entschlossen loszufahren, war er mit seinem Cousin unterwegs, dann sind die hier aus dem Bus ausgestiegen und dann hieß es, nee, ihr arbeitet im Schlachthof und dann hat man ihnen die Wohnung gezeigt, das war so ein relativ kleines enges Zimmer mit Wasserflecken, da ist dann relativ schnell dann auch Schimmel drauf gewachsen.
Und die sind krank geworden?
Die sind krank geworden, auch relativ schnell krank geworden, die haben 10 Stunden gearbeitet und nicht 8 und was mich daran so berührt hat, ist, also Eugen war 25 und er hat ein einjähriges Kind, einen Sohn. Und er hat diesen Sohn tatsächlich nur 5 Monate oder so gesehen, weil die Situation in der Heimat, wo er herkommt, also aus Rumänien, war für ihn so ausweglos, dass er gesagt hat, okay, ich muss jetzt auch meine Familie hier zurücklassen.
Das ist heftig. Wie kommt er damit klar? Weil bei anderen wiederum hat mich in diesem Buch beeindruckt, die sehen ihre Familie auch nur 2-mal im Jahr und die nehmen das so achselzuckend hin. Wie ist jetzt er damit umgegangen?
Ja, das hat, also ich habe ihn im Juli getroffen und dann haben wir Silvester rum nochmal telefoniert und das ist tatsächlich ziemlich tragisch ausgegangen. Also erstmal, es ist gut ausgegangen, er hat einen anderen Job gefunden, das passiert auch relativ häufig, das haben Sie eingangs schon gesagt, genau, also besonders in der Fleischbranche, die Leute halten das maximal ein Jahr durch, dann gehen die woanders hin, das ist bei ihm auch so. Der hat einen Job in den Niederlanden gefunden, in einem Lager, aber seine Ehe hat die Distanz nie verkraftet. So, also die Frau hat gesagt, sie lässt sich scheiden, es hieße für ihn auch, dass sie wahrscheinlich das Sorgerecht für das Kind bekommt. Und das ist eine ziemlich tragische Geschichte und es ist nicht die einzige Geschichte dieser Art, die ich gehört habe. Das ist halt jemand, der für die Familie ins Ausland gegangen ist und dann im Ausland seine Familie verloren hat.
Hat Sie das überrascht, wie viel mehr so menschliche Tragik dahinter steckt? Man denkt halt so an Ausbeutung, schlechte Bezahlung, das ist ja bitter genug, aber das ist ja eine Ebene, an die hätte ich vorher gar nicht gedacht. Hat Sie das überrascht?
Nee, ich glaube wirklich überrascht nicht, weil also wenn man das zu Ende denkt, natürlich macht die Distanz was mit Menschen. Da muss ja gar nicht nur um Kinder gehen, ne? Es sind halt Leute, die in ihrer Heimat wirklich überhaupt keine Perspektive mehr für sich gesehen haben. Das ist an sich schon immer tragisch.
Rumänen tauchen viele auf. Was sind denn so die Länder, aus denen die Menschen kommen, die bei uns häufig unsichtbar arbeiten?
Da gibt es eine Entwicklung auch. Also los ging es ja mit der EU-Osterweiterung 2004. Es waren in allen Branchen eine ganze Zeit lang Polen, vor allen Dingen gekommen sind. Das ist auch ganz interessant zu sehen. Die haben sich in vielen Bereichen auch schon hochgearbeitet, dadurch, dass sie schon so lange im Land sind. Und es folgten Rumänen, ist eine ganz, ganz große Gruppe, vor allen Dingen auf dem Bau, ich würde auch sagen die größte, Bulgaren. Und was aber ganz interessant ist, man merkt da inzwischen schon eine Entwicklung. Und zwar kommen inzwischen seit 2015 eigentlich schon aus diesen Ländern immer weniger Menschen. Das liegt daran, der Fachbegriff ist, dass das Wanderungspotenzial ist ausgeschöpft. Also
die es bitter nötig haben, sind schon hier.
Oder sind weg auf jeden Fall.
Sind weg zumindest, ne? Also nicht alle hier. Das ist ein unsinniger Satz, aber haben ihr Heimatland verlassen.
Genau, also wer jung ist, mobil ist und auswandern konnte, ist oft schon ausgewandert. Und zugleich hat man in Ländern wie Polen inzwischen auch einen demografischen Wandel. Man hat einen Arbeitskräftemangel. Und das ist eigentlich auch ganz interessant zu sehen. Durch diesen Arbeitskräftemangel steigen die Löhne in Ländern wie Polen. Und es macht es für die Leute natürlich unattraktiv, nach Deutschland zu gehen. Die sagen sich, okay, wenn die Differenz, also momentan ist es noch so, dass die Leute zum Beispiel in Rumänien teilweise über 1.000 Euro mehr verdienen, bis 1,5 so auf dem Bau zum Beispiel hier in Deutschland. So, wenn diese Differenz schrumpft, gibt es natürlich wenig Anreiz zu sagen, okay, ich verlasse meine Heimat und gehe nach Deutschland.
Eine Ungerechtigkeit, die mir nicht bewusst war, also ich empfinde es als Ungerechtigkeit, ist, Sie beziffern, wie viel weniger Ausländer, die in Deutschland wohlgemerkt ganz normal sozialversicherungspflichtig in diesen Jobs arbeiten, wie viel weniger die bekommen als Deutsche. Wie kann das sein? Ist sowas legal?
Legal ist es natürlich nicht, aber da geht es jetzt nicht nur um die Jobs. Bei dieser Statistik, da wurde wirklich erhoben, wie viel verdienen der Bevölkerungsschnitt in Deutschland und dann eben geguckt, wie viel verdienen Menschen aus Rumänien beispielsweise.
Also das sind nicht zwingend die identischen Jobs?
Es sind nicht zwingend die identischen Jobs in dieser Erhebung, aber der Fakt ist natürlich trotzdem so. Das Problem ist, es ist zumindest seit 2015, seit Einführung des Mindestlohns, eigentlich ganz gut geregelt, wie viel die Leute in Deutschland verdienen. Und das Problem ist, diesen Bereich, den ich mir angeguckt habe, wo viele Migranten arbeiten.
Also Bau, Lebensmittel,
Bau, Fleischbranche. Das gilt aber auch für ganz viele andere migrantisch geprägte. Die
Pflege.
Erntehelfer. Genau, bei der Pflege ist es so ein bisschen so diese häusliche Betreuung. Das ist nochmal was anderes als die Pflege. Aber Versandhandel, Logistik, Reinigungsbranche, auch ganz großes Thema. Und dieser Bereich ist oftmals so verzweigt. Es sind so viele Subunternehmen, dass man da sowohl als Polizei auch als Gewerkschaft nicht mehr so richtig rankommt und es nicht mehr kontrollieren kann. Und dadurch kommt es eben doch zustande, dass Leute, die oft Migranten sind, wenn man da schwach ist, kann es sein, dass man seinem Lohn ein halbes Jahr hinterherrennen muss, ne? Dass es Abzüge gibt. Und dadurch kommt es dann eben doch zustande, dass tatsächlich Leute, die Migranten sind, deutlich weniger verdienen als Deutsche.
Es muss ja auch schwieriger sein, die eigenen Rechte durchzusetzen. Es gibt eine Sprachbarriere. Es gibt vielleicht auch Unwissen darüber, wie die Gesetzeslage in Deutschland ist. Was sind so die Hauptfaktoren, dass es so selten lautstarken Protest von diesen Menschen gibt? Ich meine, viele von denen hätten allen Grund, sich zu beschweren, aber wir kriegen es eigentlich nicht mit.
Man muss ein bisschen sagen, die sind oftmals in einer extremen Abhängigkeit zu ihren Arbeitgebern, ne? Also oftmals ist es so, dass sie, wenn die nach Deutschland kommen, dann wird ihnen gesagt, wir geben dir eine Arbeit und wir geben dir eine Wohnung. Die Leute sprechen die Sprache nicht, die kennen hier niemanden, die sind erstmal dankbar dafür, dass sie eine Wohnung haben.
Die kostet aber, das wird ihnen abgezogen.
Das wird ihnen abgezogen, das sind teilweise auch wirklich ziemlich heftige Posten. So.
Für verschimmelte Zimmer, wie Sie vorhin gesagt haben.
Ja, also das vielleicht ganz kurzer Exkurs. Das Krasseste, was ich gesehen habe, war wirklich eine Wohnung, das war in Fürth. Da lebten 7 Leute auf 2 Zimmer verteilt und die haben probiert 350 Euro bezahlt. Was Mietwucher ist. Das war ganz interessant. Der Mann, der die da reingesteckt hat, der hat ihnen gesagt, so lasst mal die Jalousien runter, ne, dass man von außen nicht reingucken kann.
Und so kommt das dann, also das ist ja auch eine Isolation, glaube ich, die zusätzlich noch dazu kommt, weshalb diese Menschen sich dann so selten beschweren. Sie haben vorhin in einem Nebensatz auch die häusliche Pflege erwähnt, wo Menschen dann in Familien direkt leben, angeblich auch nur so und so viele Stunden arbeiten, faktisch dann aber viel mehr. Da gab es ja auch Urteile dazu, dass das alles nicht rechtmäßig ist. Das ist auch eine Isolation. Das heißt, die Menschen haben eine Sprachbarriere, arbeiten vielleicht vereinsamt, auch wenn die irgendwas austragen, irgendwelche Lieferdienste. Es ist ja schwierig, sich zu vernetzen, irgendwie Gewerkschaftsstrukturen aufzubauen. Oder was sehen Sie als Ursachen für dieses Nicht-Aufbegehren?
Also die ganzen Punkte, die Sie gerade eigentlich genannt haben. Was noch ein bisschen hinzukommt, ist, dass zum Thema Abhängigkeitsverhältnisse, dass wir sprechen ja hier größtenteils von EU-Bürgern, also von Osteuropäern.
Es kommen zunehmend Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan, lese ich bei Ihnen.
Genau, und es kommen auch zum Beispiel, man hat das in der Transportbranche, da ist das ganz interessant zu sehen, da gibt es inzwischen auf dem deutschen Markt einen recht hohen Anteil von osteuropäischen Speditionen, vor allen Dingen aus Polen. Die finden in Polen keine Fahrer mehr, deswegen fangen die jetzt an, noch weiter nach Osten zu gehen, noch mehr in die Länder außerhalb der EU, wo die Leute verzweifelt sind und noch weniger verdienen, zum Beispiel Usbekistan. Und diese Leute sind nochmal abhängiger, weil bei denen hängt dann eben nicht nur die Wohnung an der Arbeit, sondern auch das Aufenthaltsrecht. Das heißt, wenn die aufbegehren, kann es nicht nur sein, dass sie auf der Straße stehen, sondern auch, dass sie Europa verlassen müssen.
Ganz am Anfang habe ich gefragt, ist das legal, als es um die Bezahlung geht? Da haben Sie so ein bisschen gelacht, weil sehr viel von dem, was Sie beschreiben, ist natürlich überhaupt nicht legal. Und da fand ich besonders eindrücklich Ihr Kapitel zur Baubranche. Da haben Sie sich in Frankfurt am Main angeguckt, diese ganze Region. Und da beschreiben Sie, dass sowohl die zuständigen Gewerkschaften als auch der Zoll davon sprechen, dass es dort mittlerweile ja im Grunde so Strukturen wie organisierte Kriminalität gäbe. Also so Netzwerke von Subunternehmen, Sub-Subunternehmen, Sub-Sub-Subunternehmen. Da kommt keiner mehr so richtig rein. Und gleichzeitig haben Sie auch Leute getroffen, die da ja in diesen Subunternehmen nicht nur ganz unten die Arbeit leisten, sondern auch so ein paar Stufen drüber. Wie gehen die damit, wie kommen die damit klar? Haben die ein schlechtes Gewissen?
Da muss ich erstmal sagen, da bin ich total froh, dass ich an diesen Mann rangekommen bin. Das ist ein Rumäne, der hat ein Subunternehmen in der Baubranche. Das ist also nicht jemand, der ganz unten im System steht, sondern ein bisschen weiter oben. Der hatte, glaube ich, hatte der ein schlechtes Gewissen. Dem war das schon unangenehm. Das war aber jetzt auch keiner von dieser ganz krassen Sorte, der die Leute vor die Tür gesetzt hätte, sondern der hat seine Leute halt schwarz bezahlt und hat dann immer so nach Wegen gesucht, wie man das abrechnen kann. Kurzer Exkurs, es ist total üblich. Das ist wirklich erschreckend. Also das Ausmaß von Schwarzarbeit in der Baubranche ist wirklich einfach unglaublich. Und bei ihm war immer ganz interessant, weil durch ihn hat man dieses System ein bisschen mehr verstanden. Also das ist
Pyramidensystem.
Dieses Pyramidensystem.
Beschreiben
genau.
Sie mal.
Genau, also Sie haben ganz oben die Generalunternehmen, dann haben Sie im Mittelbau diese sogenannten Subunternehmen und ganz unten die Arbeiter. Und man kann sich ja schon so ein bisschen vorstellen, ne? Wenn so von oben Geld reinfließt, dann bleibt da überall was hängen.
Und der Auftrag sind 800.000 Euro, auf genau. Der nächsten Stufe sind es noch 600.000. Was kommt denn unten an?
Genau, unten dann natürlich erschreckend wenig bei den Arbeitern. Aber was ich bei diesem Subunternehmer ganz interessant fand, ist, dass der, also geht man vielleicht noch von 1 Million aus, ein Generalunternehmen bewirbt sich um eine Ausschreibung, Wohnungsbau, es geht um 1 Million, dann bleiben bei dem schon mal bis zu 20%. Das heißt, der erste Subunternehmer hat noch 800.000, der macht aber das Gleiche. Also der macht die Arbeit auch nicht selbst, sondern der sucht sich nochmal jemanden, der behält nochmal ein bisschen was ein. Das heißt, dann sind wir bei 600.000. Und dann irgendwann so beim dritten oder vierten Glied der Kette, dann sind wir bei den Firmen, die tatsächlich die Arbeit auch machen, die es nicht nur weiterreichen. Da ist es dann so eng, dass die Leute halt sagen, ja, ich kann die Leute nicht legal bezahlen. Und das hat dieser Mann, der Rumäne, den ich da porträtiert habe, oder mit dem ich gesprochen habe, der konnte das ganz gut erklären. Er hat gesagt, ja, ich habe diesen Auftrag angenommen, ich hatte Zeitdruck, ich musste fertig werden. Also mussten meine Leute Überstunden machen. So, die mussten das Wochenende durcharbeiten, ansonsten wären wir nicht fertig geworden. Aber wie soll ich die denn bezahlen? So, also das Geld reicht ja einfach nicht. Und dann hat er eben angefangen, halt Leute schwarz zu bezahlen, hat sich da so ein paar Tricks ausgedacht.
Also da werden dann wirklich Geldkoffer über die Baustelle getragen und dergleichen. Das ist wirklich, also wie in einem schlechten Fernsehkrimi.
Ja.
Und es wird auch deutlich, diese Baubranche ist in Teilen so durchsetzt von solchen Systemen, dass ja man sich fragt, sind denn Firmen, die es besser machen wollten, geht das überhaupt? Sind die dann noch wettbewerbsfähig?
Das finde ich auch eine total interessante Frage. Also man muss vielleicht nochmal grundsätzlich einmal sagen, dass es aus Sicht dieser großen Unternehmen, der Generalunternehmen, natürlich erstmal wenig Sinn macht, was zu ändern. Also in dem Moment, wo man sagt...
Also außer in den Spiegel gucken zu können.
Ja, also anders formuliert, aus wirtschaftlicher Sicht erstmal wenig Sinn macht, was zu ändern, weil einfach alles, das würde alles Mehrausgaben bedeuten sozusagen. Und jetzt gibt es Branchen, wie die Baubranche zum Beispiel, da gibt es einen relativ hohen Wettbewerbsdruck. Also da gibt es viele Konkurrenten und da würde es relativ schnell passieren, wenn jetzt ein Generalunternehmen sagt, okay, mir geht es jetzt nicht um Gewinnmaximierung, sondern mir geht es jetzt auch darum, dass die Leute vernünftig behandelt und bezahlt werden, dass es relativ schnell ins Hintertreffen geraten würde auf dem Markt. Und es gibt aber auch Branchen, zum Beispiel die Fleischbranche, da ist das konzentrierter. Da haben sie, ich glaube beim Schweinefleisch sind zum Beispiel so Big Four, dann haben sie so 4 große Player, die so den Markt dominieren und die hätten tatsächlich...
Die setzen ja die Regeln.
Die setzen die Regeln, die hätten eigentlich den Spielraum und auch die finanziellen Möglichkeiten da schon zu sagen, okay, wir ändern halt so die Prioritäten, ne? Wir stecken jetzt finanziell erstmal ein bisschen zurück. Das Perfide daran ist ein bisschen, dass diese Unternehmen groß sind und große Unternehmen bedeutet viele Entscheidungsträger auf Management-Ebene, eventuell Aktionäre, wenn es börsennotiertes Unternehmen ist. Das heißt, das ist so ein bisschen wie so ein großer Dampfer. Da ist es super schwierig, da den Kurs zu wechseln, einfach weil so viele Leute involviert sind. Während kleinere Unternehmen, wo es dann nur einen Geschäftsführer gibt und vielleicht auch einen überschaubaren Kreis von Leuten, die mitreden, die können den Kurs schon leichter verändern und zum Beispiel sagen, okay, wir legen mehr Wert darauf. Aber die haben natürlich einfach nicht diese Marktmacht. Die müssen wieder einfach mehr aufpassen, dass sie nicht ins Hintertreffen geraten.
Ich sehe jetzt von den Unternehmen, sollten wir nicht so richtig darauf hoffen, dass sich dieses System ändert. Politisch werden natürlich Rahmen gesetzt. Wir persönlich als Kunden kaufen ja auch irgendwo ein. Also wo liegt denn die Verantwortung Ihrer Meinung nach?
Zu den Unternehmen vielleicht noch mal kurz. Ich glaube schon, dass auch bei den Unternehmen ein Umdenken einsetzen kann. Also ich sehe das gar nicht so...
Nicht so pessimistisch, wie ich es gerade beschreibe. Nicht so pessimistisch.
Also zum einen glaube ich, dass viele Unternehmen sich was überlegen werden müssen. Einfach wie eingangs gesagt, es kommen halt nicht genug Leute nach. So, also es geht jetzt schon los, dass man vermehrt versucht, Drittstaaten zu akquirieren. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Also die Hürden für Leute außerhalb der EU in Deutschland zu arbeiten sind hoch. Das heißt, das geht nicht so von heute auf morgen. Das geht nicht so schnell. Und haben Sie auch schon gesagt, Fluktuation ist hoch. Das heißt, als Firma habe ich schon irgendwann ein Problem, wenn mir die Leute alle weglaufen und niemand mehr nachkommt. So, also da werde ich dann schon dafür sorgen müssen.
Irgendwann mal anständig bezahlen müssen.
Ja. Genau, dass ich die Leute irgendwie halte. Und das geht natürlich nur über bessere Arbeitsbedingungen. Aber ich glaube auch, dass es innerhalb dieser rein kapitalistischen Logik einen Hebel gibt, auch für die Unternehmen Sachen zu verändern. Und das hat aber viel mit den Bürgern, möchte ich mal sagen, zu tun. Also von der Grundlogik her, okay, macht es keinen Sinn, mehr Geld zu investieren in die Arbeiter. Aber wenn es andere Firmen gibt, die das machen und dafür belohnt werden, nämlich dadurch, dass die Produkte gekauft werden, mehr nachgefragt werden, muss ich mir als Unternehmen natürlich dann irgendwann auch überlegen, ob es nicht Sinn macht, in diese Richtung zu gehen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube schon, dass ein Großteil der Gesellschaft da durchaus, also natürlich nicht die ganz großen Hebel in der Hand hat, aber die sind da auf jeden Fall nicht machtlos, ne? Besonders einfach ist es vielleicht so in Bereichen wie Lebensmittelindustrie, da kann man ja wirklich durch eine Kaufentscheidung signalisieren, okay, ich mache das und ich mache das nicht. Schwieriger ist es in diesem ganzen Bereich, die so im Hintergrund ablaufen, also Ausschreibungen für Wohnungsbau, Ausschreibungen für eine Reinigungsfirma, das kriegen wir so im Normalfall nicht mit. Aber auch da kann es halt helfen, dass man, wenn man Missstände mitbekommt, ab und zu gibt es ja tatsächlich Demonstrationen, dass man eben sozusagen Reichweite gibt oder dass man auch die Firmen damit konfrontiert. Und vielleicht nochmal ein Beispiel, weil das verbindet beides so ein bisschen, ist so die Transportbranche. Da gab es so letztes Jahr in Grevenhausen auf so einem hessischen Rastplatz Streiks von Leuten. Und da kann es tatsächlich helfen zu gucken, wessen Güter transportieren die eigentlich? Also wer sind die Auftraggeber? Hm. Sozusagen die Leute, die ganz, ganz oben in der Pyramide stehen und dann wieder ebenfalls
da die Druck Leute aufbauen. Damit,
genau. Ja.
Wir haben unser Gespräch begonnen mit den Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, die Sie getroffen haben. Wie sehen die das denn? Denken die sich einfach nur, ich reise jetzt hier ein paar Jahre ab, aber dann bin ich wieder weg? Oder haben die irgendwie Hoffnung?
Mir ist super viel Resignation begegnet, muss ich sagen. Die Leute, die sind teilweise seit 10 Jahren, teilweise länger hier in Deutschland. Ich würde jetzt mal sagen, bis auf die Fleischbranche, wo es immer noch viele Probleme gibt, aber da hat sich ein bisschen was gebessert. Aber in vielen anderen Branchen ist die Situation immer noch, wie sie vorher war. Und die kriegen halt mit, die sind, wie gesagt, seit mehr als 10 Jahren hier. Die kriegen mit, dass dieses Thema in den Medien ab und zu aufploppt. Die kriegen auch mit, dass sich nichts Grundsätzliches ändert. Und ich glaube, dieser Eindruck, der entsteht, ist, dass diese Firmenchefs hier in Deutschland dann doch eigentlich mit allem durchkommen. Es fehlt so ein bisschen der gesellschaftliche Druck. Ich glaube, viele in der Bevölkerung, viele Menschen denken nicht so richtig drüber nach, wer eigentlich die Leute sind, die Häuser bauen oder im Gebäude reinigen. Das heißt, es fehlt Druck und ja, die fühlen sich, glaube ich, größtenteils sehr, sehr oft alleingelassen.
Das sagt Sascha Löbe. Er hat das Buch geschrieben, Ganz unten im System, wie uns ArbeitsmigrantInnen den Wohlstand sichern. Das ist im Hirzel Verlag erschienen und kostet 19,90 Euro. Herr Löbe, Dankeschön.
Gerne, vielen Dank.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.